Willkommen beim Podcast von The Female Traveler. Hier geht es um die Geschichten von Frauen, die reisen. Um ihre kleinen und großen Abenteuer, um Erfolgserlebnisse und Rückschläge. Wie uns eine Reise verändern kann und was so toll daran ist, alleine unterwegs zu sein. Freu dich auf spannende Interviews und persönliche Erfahrungsberichte. Mein Name ist Sarah Glöckner. Schön, dass du zuhörst. Vielleicht hast du es schon mitgekriegt, es gibt was Neues bei The Female Traveler, nämlich das Community Magazin. Es gibt ja schon eine ganze Weile die Community News, das ist der Newsletter, der alle 14 Tage kommt. Und jetzt gibt es die erweiterte Variante, das Community Magazin. Mit noch mehr Extras, mit noch mehr Blicken hinter die Kulissen. Ich erzähle noch ausführlicher von meinen Reisen oder Erlebnissen. Es wird immer eine persönliche Sprachnachricht geben von mir oder meinen Interviewpartnerinnen. Es gibt Rabatte, Gewinnspiele und andere coole Extras. Das Community-Magazin kannst du abonnieren auf Steady. Ich packe den Link in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Liebe Iri, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wir sitzen am Rande der Warner Heide in der Nähe von Köln, in der Nähe des Flughafens auch. Mhm. Man hört vielleicht mal das eine oder andere Flugzeug vorbeifliegen. Wir nehmen das Interview bewusst draußen auf, weil draußen sein bei dir eine, ja, große Rolle spielt.
Ja, absolut. Also ich gebe Kurse in Waldbaden, da bin ich ja nur draußen im Wald. Ich gebe achtsame Spaziergänge hier tatsächlich auch in der Warner Heide, wo ich dann ja 4 Stunden lang durch die Warner Heide spaziere und auch Achtsamkeitsimpulse gebe. Ich gebe Klangauszeiten in der Natur. Also die Natur ist mein stetiger Begleiter.
Du machst auch immer eine grüne Pause. Ich sehe das auf Instagram bei dir ganz oft. Vielleicht kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, das hat sich tatsächlich mal so eingeschlichen. Weil für mich ist das Draußensein eine Pause vom Alltag. Ich kann dann abschalten, ich komme zur Ruhe. Mein Gedankenkarussell fährt runter und ich fühle mich so beruhigt und habe immer gesagt, das ist meine grüne Pause und habe dann mal in Instagram damit angefangen, weil ich wollte ja das den Menschen zeigen. Ich wollte, dass die Menschen an meiner Pause gerade teilnehmen können und vielleicht auch für sich so als Inspiration ihre grüne Pause entdecken. Und irgendwann kam es dann dazu, dass mich immer mehr angeschrieben haben, wie schön das wäre und dass sie das genießen. Ja, und deswegen mache ich das jetzt tagtäglich. Egal, wo ich gerade bin in der Natur, mache ich dann 10 Sekunden die grüne Pause. Und manche übernehmen es schon und ja, posten dann ihre grüne Pause. Und das finde ich so schön, wenn man sich gegenseitig inspirieren kann, in die Natur zu gehen und dann für sich die grüne Pause zu nehmen.
Ja, ich finde, wenn ich das dann bei dir sehe, und ich stolper da ja auch immer zufällig drüber und dann scrollt man so durch Instagram oder macht dann vielleicht auch was beruflich gerade und dann kommt bei mir so der Gedanke, ach ja, warst du eigentlich heute schon draußen?
Wie schön.
Ich meine, jetzt mit dem Hund war ich ziemlich sicher schon draußen, aber es ist trotzdem, finde ich, nochmal ein guter Impuls, so zu reflektieren und zu überlegen, war ich schon oder bietet es sich vielleicht heute noch an, irgendwie auch mal rauszugehen oder wann schaffe ich es denn, das nächste Mal rauszugehen?
Genau. Und das ist genau das, was ich so gerne erreichen möchte, dass die Menschen dann für sich überlegen, ja, wann kann ich wieder in die Natur und meine individuelle Pause, so wie ich es gerade brauche und so, wie ich das auch genießen kann, wann kann ich diese grüne Pause nehmen?
Du machst das Vollzeit? Das, was du jetzt machst, Waldbaden und bist selbstständig damit?
Ich bin selbstständig damit, genau. Ich habe vorher als Lehrerin gearbeitet für angehende Erzieherinnen. Ich habe auch mal als Erzieherin gearbeitet und eine Kita geleitet. Und da fing übrigens so der Startpunkt des Waldbadens an, weil als ich damals meine Kita hatte, in Köln übrigens, haben wir immer einen Tag in der Woche gehabt, wo wir wirklich von morgens 9 bis abends oder nachmittags 16 Uhr in den Park gegangen sind. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich mit den Kindern machen? Und mit den Kindern geht es ja ganz viel darum, über die Sinne den Wald zu erkunden. Und da habe ich mich irgendwann mal eingelesen, wie Kinder in diese Achtsamkeit reinkommen, in diesen Flow reinkommen, dass sie dann wirklich in diesem Verweilen drin sind, und habe so viele Achtsamkeitsimpulse, und das ist bestimmt schon über 20 Jahre her, und habe da schon Achtsamkeit Waldbaden mit den Kindern praktiziert. Irgendwann bin ich dann aus dem Beruf ausgestiegen und gebe jetzt Fortbildungen für Kita-Fachkräfte. Und dann war der Punkt, aber das kann ich auch mit Erwachsenen machen. Zu Corona-Zeiten bin ich dann auf Waldbaden Shinrin Yoko aus Japan aufmerksam geworden. Und es wird seit den 80er Jahren dort erforscht, was der Wald oder das Verweilen im Wald mit dem Menschen macht. Und das hat mich so an meine Zeit aus der Kita erinnert, was ich mit den Kindern gemacht habe. Und ja, habe dann gedacht, dann mach nochmal die Fortbildung. Wie könnte ich das mit Erwachsenen praktizieren? Und es war wirklich ein reines Erinnern. Ein reines Erinnern. Die Übungen kannte ich schon. Ich wusste, was ich machen könnte. Und ich sprudelte auf einmal voller Freude. Und ich merkte, wie sehr ich damit resoniere. Und das war so der Startschuss, dass ich das mit Erwachsenen selbstständig machen möchte und Menschen inspirieren möchte, das auch für sich mitzunehmen. Also wenn Menschen in die Natur gehen, ob es das Wandern ist, das Spazieren ist, mit dem Hund eine Runde gehen, dass sie dann für sich auch ein paar Methoden mitnehmen können, um für sich ja so eine die grüne Pause wahrnehmen zu können.
Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Impuls, Sachen zu machen, die man eventuell als Kind gemacht hat oder die man früher gemacht hat. Sowas verliert sich dann ja im Erwachsenenleben oft. Dann denkt man, man hat da keine Zeit mehr zu oder ach, das ist ja albern oder ich weiß nicht was. Aber ich meine, ich war ja auch Grundschullehrerin und ich kenne das ja auch aus der Praxis mit den Kindern. Es ist gar nicht so schlecht, sich da manchmal was von abzugucken und das versuchen in den Alltag zu integrieren.
Ja, auch wieder dieses sich in etwas verlieren. Und nicht einfach nur schnell Haken hinter, sondern wirklich da bewusst reinzugehen, in die Methoden reinzugehen und ja, wieder aufzublühen, so das innere Kind wieder so ein bisschen zum Vorschein kommen zu lassen und dann mal wirklich in sich hineinzuspüren, was das mit einem macht. Ich hatte letztes Jahr eine Familie bei einem Waldbaden, also man kann mich auch als Gruppe buchen. Und es waren die Eltern und vier Kinder. Die vier Kinder waren aber alle schon erwachsen. Und dann habe ich mit denen 3 Stunden lang Waldbaden praktiziert. Und die Mutter sagte auch irgendwann, das habe ich doch mit euch Kinder, das habe ich doch früher gemacht. Und sie hat dann auch erzählt, dass das irgendwann verloren ging und wie schade das ist. Und ja, ich habe sie so ein bisschen auch wieder dran erinnert und sie war da so dankbar für und schreibt mir immer wieder, dass sie dann irgendwann mal mit einer Lupe durch den Wald geht oder ne, das Riechglas nimmt oder was anderes dann einfach praktiziert, weil sie sich wieder dran erinnert hat, wie schön das ist und wie man dadurch zur Ruhe kommt und wirklich mal diesen Alltagstrott hinter sich lassen kann.
Jetzt hast du es schon angesprochen, die Lupe und das Riechglas. Das ist der perfekte Übergang für mich. Wir kennen uns nämlich von einer Wanderung im Siegerland, die liebe Anna Heupel, Grüße an der Stelle, organisiert hat und wo du eben auch mitgegangen bist und uns als Gruppe Impulse gegeben hast und uns nämlich unter anderem auch Lupen in die Hand gedrückt hast und uns losgeschickt hast und gesagt hast, so jetzt untersucht doch mal und guckt mal genau hin und nehmt euch auch mal Zeit und verliert euch eben auch mal in dem Moment. Und ich weiß, dass das super spannend war, sich die Pflanzen und vielleicht hat man auch ein paar Tierchen entdeckt, von so nahem anzugucken. Und dass viele auch rückgemeldet haben, dass sie so ein bisschen den Moment, also dass sie alles um sich rum vergessen haben und sich so voll auf das konzentriert haben, was sie gerade gesehen haben oder entdeckt haben.
Ja, gerade diese Lupe ist so ein ganz tolles Beispiel dafür. Es ist ja eine simple Lupe. Es ist ja eine Standlupe, die ich euch gegeben hatte, aber dass man dann wirklich nicht nur in dieses Verweilen reingeht, sondern vor allen Dingen dieses Staunen, die Welt, die man, wo man so ja alltäglich dran vorbeigeht, nochmal viel detaillierter wahrnimmt und kleine ja Käferchen wahrnimmt oder die Struktur eines Blattes oder ich habe euch ja gesagt Moos, das Frauenhaarmoos, das ist ja das, wo ich immer dran aufgehe, wenn ich das mit der Lupe betrachte. Dass man wirklich in diesem Staunen drin ist und die Zeit dadurch verliert.
Ja, richtig schön. Und das Riechglas, hast du eben auch angesprochen, war auch witzig. Da hattest du so kleine Einmachgläser dabei, und also zum Schrauben. Ne? Und dann sollten wir verschiedene Dinge aufsammeln. Und dann haben wir uns im Kreis aufgestellt und haben in diese Gläser reingerochen sozusagen. Haben die Gläser durchgehen lassen und jeder konnte mal in das Glas von dem anderen reinriechen, mal eine Nase davon nehmen. Und es war total spannend, wie unterschiedlich intensiv die Gerüche waren und diese Gläser gerochen haben.
Das ist einer meiner liebsten Übungen, weil wenn ich die anleite, dann gucke ich erstmal in ganz viele fragende Gesichter. Was soll das denn jetzt mit dem Riechen hier? Und wenn ich dann alle in den Kreis aufstelle und man die Gläser herumgibt, so wie du es gerade beschrieben hast, und man wirklich feststellt, jedes Glas, und wie viele waren wir, wie viele Personen? 12, ja. 13? Mhm. Jedes Glas hat unterschiedlich gerochen. Und ihr habt ja nur Dinge vom Boden aufgesammelt, die da lose herumlagen. Und trotzdem war jedes Glas unterschiedlich. Und deswegen gebe ich auch gern den Impuls mit, so ein leeres Glas auch mal gern mit in den Urlaub zu nehmen und dann da mal nichts abzureißen, das ist immer ganz wichtig. Also wir gehen auch achtsam mit der Natur um, sondern all das, was so auf dem Boden lose herumliegt, in einem Glas zu sammeln und dann ja immer mal wieder abends oder eine Woche später mal dran zu riechen und sich wieder daran erinnern, wie hat es denn in Österreich oder in Italien oder so gerochen?
Ich habe das Glas tatsächlich auch noch im Schlafzimmer stehen und rieche immer mal wieder rein, wenn ich so dran vorbeikomme. Das ist echt, ist ein schönes Ritual. Schöne Erinnerungen weckt es dann eben auch.
Und wir nehmen ja sowieso unsere Umgebung so mit den Sinnen wahr. Und wenn wir wie auf einem Spaziergang oder auf einer Wanderung, wenn wir einfach nur durchhuschen, ja, haben wir eine schöne Wanderung gemacht und wir fühlen uns gut und waren in der Natur, aber wirklich dieses Erinnern an einen schönen Ausguck, an einen ganz besonderen Geruch, da hat man dann ganz andere Erinnerungen, ich nenne das immer Schätze für die Schatzkiste im Herzen, die man dann abspeichern kann. Und man erinnert sich dann viel mehr an diese eine Wanderung oder an diesen einen Spaziergang, kann das immer wieder abrufen, weil sonst verliert sich das in den Gedanken irgendwann und so kann man es speichern.
Man kann ja auch dann die Gläser beschriften und dann hat man so im Regal, ich weiß nicht, Holland, Frankreich, Spanien, Italien.
Ja, nur als kleiner Tipp, sollte es feucht sein, immer bitte den Deckel mal wieder abschrauben, weil sonst könnte es schimmeln.
Jetzt geht es ja hier im Podcast vor allem ums Reisen. Wir sind eben ein Stückchen durch die Heide gelaufen, weil wir eigentlich da den Podcast aufnehmen wollten. Und dann habe ich noch gesagt, okay, also achtsam sein, wenn ich mit dem Hund durch den Wald gehe oder in einer Umgebung bin, die eh schon grün ist, fällt es mir ja vielleicht relativ leicht, einfach auch mal stehen zu bleiben, den Moment irgendwie achtsam oder bewusst zu erleben. Aber wie mache ich das denn auf einer Reise? Ich habe dann Rom, keine Ahnung, oder eine Städtereise. Wenn ich da unterwegs bin, ist es ja vielleicht nicht ganz so offensichtlich oder nicht ganz so einfach, den Moment zu finden, den ich für mich ja achtsam gestalten kann. Was hättest du denn da für Tipps oder wie würdest du es denn machen?
Also ich hätte da zwei große Tipps, die ich auch gerne wieder untergliedern würde. Der erste ist die Planung. Es kommt natürlich darauf an, packe ich jetzt diesen Tag in der Stadt in Rom voll und husche von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, dann habe ich wenig Zeit und wenig Raum, wirklich achtsam im Moment zu sein, weil dann ist es tatsächlich ein Abhaken. Das bedeutet für mich dann, ich bereise auch gerne Städte, ich war in Kopenhagen und dann packe ich schon mal den Tag nicht so voll. Also ich plane da schon mal Pausenzeiten ein. Das finde ich schon mal ganz wichtig, dass wenn man merkt, mir ist das jetzt hier zu viel, dass ich dann mich rausnehmen kann. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Tipp, den ich geben würde, pausieren. Wenn ich jetzt auf einem Platz bin, der voller Menschen ist und ich weiß, es steigt gerade irgendwas in mir auf, ein Unwohlsein, irgendwas, was ich gerade nicht mag. Mal ein paar Schritte zurückgehen, stehen bleiben, mal so innerlich Stopp sagen, mal das ganze Schauspiel an Menschen und was da gerade ist, vielleicht einfach beobachten, sich auf die Bank setzen, sich wirklich erstmal die Pause zu nehmen. Oder, wenn man es gar nicht mehr schafft, wegzugehen, woanders hinzugehen. Was auch gut ist, ich sage ja immer Sinne aktivieren, dass man dann sich mal nur auf einen Sinn fokussiert. Vielleicht, wie sieht denn der Boden aus? Sind das ganz besondere Steine? Hat das ein besonderes Muster? Was für Farben sind da? Wie riecht es hier gut in der Stadt, wo viele Menschen sind? Da muss man dann schauen.
Nicht so gut.
Kann ich irgendwas wahrnehmen? Kann ich was hören? Höre ich vielleicht eine Möwe? Höre ich eine Glocke? Mich darauf zu fokussieren, also immer mal einen Sinn rauszunehmen. Es gibt auch die Übung 5-4-3-2-1, dass man dann sagt, okay, ich suche jetzt 5 Gegenstände, die ich sehe und benenne sie innerlich. Und dann 4 Gegenstände oder Dinge, die ich vielleicht spüre oder fühlen kann. drei, die ich hören kann, zwei, die ich riechen kann, eine, die ich schmecken kann. Das Schmecken, da haben immer viele ein Problem mit. Da gehe ich immer in die Frage rein, vielleicht schmeckst du ja noch das Butterbrot von heute Morgen oder den Kaffee. Und dass man dann wieder sich mehr auf sich selber fokussieren kann. Also in so Städten braucht man dann eher diese Impulse, dass man über die Sinne geht und wirklich in die Pause reingeht.
Hast du Rituale auf deinen Reisen? Also dass du, fängst du deinen Tag immer mit einer Übung schon an oder machst du Journaling am Abend? Das sind jetzt so die, ich weiß nicht, die Buzzwords irgendwie, aber hast du sowas, dass du versuchst dann auch auf Reisen Rituale einzubauen?
Ja, absolut. Also mein Ritual, und das ist egal, ob ich zu Hause bin oder auf Reisen, der Morgen, die ersten Minuten gehören mir. Ich meditiere. Ich bedanke mich, ich bete, ich atme. Also das ist so mein Ritual. Viele fragen mich auch, boah, Iri, ich schaffe das nicht, 20 Minuten zu meditieren. Da ist mein Alltag einfach zu voll. Ich muss dann gleich auf die Arbeit, ich bin total gestresst. Wie soll ich das denn schaffen? Und ich sage immer, ey, und wenn du das nur ein, zwei Minuten machst, das ist schon deine Pause. Es ist wichtig, dass dein System, dein Körpersystem irgendwann in diese Routine übergeht, dass es so ein bisschen wie Zähneputzen ist. So, ja, das brauche ich jetzt. Und wenn es nur diese ein, zwei Minuten sind, Augen schließen, tief durchatmen, sich entweder auf den Atem zu fokussieren oder jeden Morgen auch mal einen anderen Sinn zu aktivieren. Ich gehe immer gerne übers Hören, wenn ich morgens auf meinem Balkon sitze und die Vögel singen, dass ich dann wirklich den Vögel lausche und dass ich dadurch dann gut und entspannt in den Tag starten kann. Das ist so mein Ritual. Abends das Ritual. Ich journal tatsächlich gar nicht so viel. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber ich bin da eher in der Meditation unterwegs. Abends ist mein Ritual, ich liege im Bett und gehe in Gedanken den Tag nochmal durch und fokussiere mich auf die Dinge, die schön waren, die gut gelaufen sind. Weil oftmals hängt uns ja genau eher das Negative so hinterher. Ach, ich stand wieder 2 Stunden im Stau oder die Bahn war wieder zu spät. Aber dann mal zu schauen, was war denn toll? Vielleicht der gute Kaffee am Morgen, der hat so wunderbar gerochen, hatte eine gute Temperatur. Mich hat ein fremder Mensch angelächelt. Ich bin vielleicht doch mal gut mit der Bahn zur Arbeit gekommen. Es hat sich jemand bedankt. Also all die positiven Aspekte wirklich in den Vordergrund zu stellen und den Tag nochmal durchgehen. Und dann merkt man, man erlebt viel mehr positive Dinge als negative Dinge.
Ja, das ist total wichtig, sich da drauf zu konzentrieren und zu reflektieren und wirklich ehrlich zu sich zu sein und nicht immer zu sagen, okay, was ein Scheißtag, sondern dann nochmal ins Detail zu gehen und zu gucken, okay, vielleicht war es doch gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle. Und ich meine, gut, wenn ich auf Reisen bin, ist es ja hoffentlich eh ein positiver Tag. Ich meine, klar, eine Städtereise kann auch stressen und da sind sicherlich Situationen bei, die mich vielleicht überfordern oder die nicht so schön waren oder die ich mir anders vorgestellt hatte. Aber garantiert hat man ja viel Neues entdeckt, Neues erlebt und dann ist es ja umso wichtiger, denke ich mir, immer, ja, da nochmal drüber, nochmal zu denken und zu reflektieren und nochmal Revue passieren zu lassen den Tag.
Absolut. Und auch mal zu schauen, war es wirklich so schlimm? Als wir jetzt in Kopenhagen waren, wir wollten unbedingt die Garde des königlichen Palastes sehen. Und wir waren da und haben gewartet und auf einmal schüttete es aus Eimern. Es war wirklich, wir waren von unten nass, von oben nass. Wir durften uns da nirgendwo unterstellen, weil man darf nicht zu nah an den Palast ran. Und mein Mann, der war so ein bisschen, ich merkte schon, da stieg so ein bisschen die Wut in ihm auf. Und ich habe dann versucht, uns beide so runterzuholen und so in die Gedanken reinzugehen. Es ist warm, uns geht es gut. Ja, wir sind nass, aber eigentlich ist es ja auch irgendwie ganz witzig und man muss da gar nicht so in diese Wut reingehen. Und ja, irgendwann haben wir die Situation akzeptiert, wie sie ist und dann haben wir auch die Garde gesehen und es war auch vollkommen in Ordnung. Und im Nachhinein, ein paar Stunden später, waren wir wieder trocken und dann haben wir gelacht. Und wir waren gar nicht in dieser Wut drin.
Und das sind ja auch die Geschichten, die man dann erzählt, ne?
Ja,
so
genau.
Wie du es jetzt machst. Das ist immer das, also ich kenne das von mir auch, ich habe da... Wer mich kennt, weiß das. Ich kann mich da sehr aufregen und bin kein so geduldiger Mensch. Aber wenn die Situation dann vorbei ist sozusagen, dann ja, erzählt man es eben am Ende, weil es einem in Erinnerung geblieben ist, weil es was Besonderes war.
Ja, total. Total, ja. Und gerade Regen. Also ich bin letztes Jahr den Mosel-Camino gelaufen, alleine. Und an einem Tag war auch Unwetter. Und normalerweise gehe ich da nicht wandern. Es hielt sich aber noch in Grenzen. Und ich bin so von Schutzhütte zu Schutzhütte, habe ich mich langgehangelt. Und hatte immer den Wetterbericht auf dem Handy dann im Blick. Ja, und irgendwann habe ich gedacht, okay, die eine Wolke ist jetzt vorbei. Ich bin sicher in der Schutzhütte. Ich schaffe es jetzt zur anderen Schutzhütte. Ja, Pustekuchen, ich habe es nicht geschafft. Und es prasselte Hagel, Regen, alles runter. Und ich merkte auf einmal, ich wurde schnell. Ich wurde richtig schnell mit meinen Wanderstöcken. Ich wollte unbedingt schnell zur nächsten Schutzhütte und habe mich abgehetzt und habe gar nicht mehr den Weg wahrnehmen können, weil ich nur noch in der Hetze war. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, Iri, du bist doch eh schon nass. Und ob du jetzt 5 Minuten später oder 10 Minuten später ankommst, das ist doch jetzt auch egal. Und ich hatte noch so einen Regenschirm, habe den Regenschirm runtergenommen, bin stehen geblieben und habe einfach in den Wald hineingeschaut und habe dem Regen einfach gelauscht. Und es war in dem Moment so meditativ, das war einer der schönsten Momente für mich im Nachhinein auf diesem Mosel-Camino, ja, weil ich einfach diese Dankbarkeit da so gespürt habe, diesen Moment wahrzunehmen. Und den hätte ich nicht wahrgenommen, wäre ich einfach stupide gelaufen, was das Zeug hält, um zur Schutzhütte zu kommen. Und als ich an der Schutzhütte angekommen war, habe ich mich erstmal alleine kaputt gelacht. Das war auch noch ein Erlebnis, alleine in der Schutzhütte zu sein, mitten im Wald und sich kaputt zu lachen.
Gut, dass keiner vorbeigekommen ist. Der hätte wahrscheinlich gedacht, okay, ich gehe weiter.
Genau.
Mosel-Camino, habe ich noch nie von gehört.
Nein?
Nein.
Aber den Moselsteig, den kennt ja jeder.
Ja, also okay, Steige gibt es viele, dass es jetzt einen Moselsteig auch gibt. Okay, aber was ist der Mosel-Camino?
Der Mosel-Camino ist ein offizieller Pilgerweg, ein offizieller Jakobsweg und der geht von Koblenz-Stolzenfels nach Trier. Und wenn man dann in Trier ankommt und du auch nachweisen kannst, dass du auf dem Jakobsweg, also auf dem Mosel-Camino, die Stempel in deinem offiziellen Pilgerbuch aus Santiago tatsächlich gesammelt hast, bekommst du auch eine Urkunde.
Aber das Pilgerbuch aus Santiago brauche ich.
Das brauchst du, aber das kannst du dir online bestellen.
Ah, okay. Sehr gut. Wie lang ist der Weg?
Das waren jetzt, glaube ich, nur 160 Kilometer. Ja, ich meine ja, 160 Kilometer roundabout. Aber hat schon Steigungen drin. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und man geht auch durch stillgelegte Weinberge, wo man dann ja auf so Schotter-Schieferplatten geht und da ist keine Sicherung. Also man muss schon trittsicher sein.
Okay, es ist nicht unbedingt der Anfänger-Camino.
Nein, auf gar keinen Fall. Der Anfänger-Camino wäre der portugiesische Jakobsweg.
Der ist auch nicht so lang, ne?
Der ist 300 Kilometer lang.
Gut. Für ein Camino nicht so lang.
Nicht so lang, das stimmt. Von Porto nach Santiago, man könnte den auch von Lissabon gehen, das wären dann, glaube ich, 600 Kilometer. Aber so der typische portugiesische Weg ist dann von Porto nach Santiago, an der Küste entlang, wenn man das möchte. Super schön, sehr empfehlenswert.
Du gehst viel wandern, ne?
Ich gehe sehr viel wandern.
Und du gehst auch viel alleine wandern oder hält sich die Waage?
Nee, ich gehe sehr viel alleine wandern. Also auch die Fernwanderwege. Ich suche mir immer 1, 2 im Jahr aus. Das Witzige ist, mein Mann und ich, wir haben schon irgendwie so eine Symbiose eingenommen. Wir können nicht ohne einander. Das bedeutet, er kommt dann tatsächlich mit, aber er passt dann auf unseren Hund auf und verbringt den Tag im Hotel oder erkundet dann die Umgebung und ich gehe dann den Fernwanderweg.
Ja, aber es ist doch eine gute Möglichkeit, ja, beides zu kombinieren.
Ja, total. Also,
warum auch nicht?
Ja.
Es ist doch schön, man kann gleichzeitig, sonst muss man ja auch immer, wenn man nur eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen zum Beispiel hat, ist jetzt, wenn man selbstständig ist, nicht so in Anführungsstrichen das Problem, aber in einem Angestelltenjob. So, und dann fängt es irgendwie an, fangen die Diskussionen an, so ja, wenn du dann aber alleine Urlaub machst, dann bleibt gar nichts mehr für uns gemeinsam übrig. Ich hatte schon, Sabine, die hat das im Podcast auch schon erzählt, dass die es auch so machen, dass die ganze Familie mitkommt und sie dann aber immer ein Stück alleine wandern geht oder dann nimmt sie auch mal die Tochter mit und der Mann bleibt dann eben ja, im Hotel oder macht was anderes und abends trifft man sich wieder oder er fährt mit dem Wohnmobil hinterher und sammelt die beiden wieder ein. Also ich finde, es ist einfach eine total gute Möglichkeit, beides zu kombinieren.
Ja, total. Also er würde gerne auch mitwandern gehen. Er kann es so wegen seinen Knien nicht so und ich bin halt voll die Wandermaus, ne? Und ich brauche das und ich gehe ja auch hier im Alltag, nehme ich mir mal einen Tag und gehe dann ein paar Kilometer wandern. Aber so ein Fernwanderweg, das schafft er halt nicht mehr so gut und ich möchte es aber so gerne und deswegen ist das wirklich ein wunderbarer Kompromiss.
Was war dein liebster Fernwanderweg oder was würdest du sagen, welcher ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Die, die mir auf Instagram folgen, wissen es. Es ist tatsächlich der Rothaarsteig. Ja, den bin ich auch dann alleine gegangen und also den kann ich auch so sehr empfehlen. Der hat so viel mit mir gemacht. Er ist einfach wunderschön. Die Landschaft ist wunderschön. Und er ist auch so gut ausgeschildert, also auch von den Rahmenbedingungen her passt das wunderbar. Ja, es war zeitweise so, dass ich sogar manchmal ein Tränchen verdrückt habe vor Freude, aber weil es einfach so schön war. War ein wundervoller Weg. Also diese Landschaft, diese Natur und diese Möglichkeiten, die die da auch aufgestellt haben mit den ganzen Rastmöglichkeiten, ist ganz, ganz toll.
Du hast mich gerade ein bisschen angeschmunzelt, weil die Wanderung, wo wir uns kennengelernt haben, lief teilweise auf dem Rothaarsteig. Ich habe jetzt mit Jack Wolfskin, bin auch ein Teil des Rothaarsteigs gelaufen und der Witz ist ja, ich komme ja aus der Region, aus dem Siegerland. Aber als ich da weggezogen bin, hatte ich noch nichts mit Wandern am Hut und jetzt lerne ich meine Heimatregion eben nochmal neu kennen. Sozusagen durch das Wanderthema. Und mein Ziel ist es auch auf jeden Fall, auf den Rothaarsteig zurückzukehren.
Wie schön. Doch, das hast du gerade so schön gesagt.
Und den noch zu laufen. Und ich weiß auch, es gibt, also im Internet, die Etappen sind ja sozusagen schon vorgeplant. Man kann sich es einfach machen, läuft die Etappen, da sind Übernachtungsmöglichkeiten schon direkt mit aufgeführt. Man braucht also kein Zelt, glücklicherweise. Und es ist sehr gut. Die Infrastruktur ist einfach sehr gut.
Total. Und wir haben tatsächlich, weil wir ja den Hund dabei haben, nicht so in den Pensionen übernachtet, die beim Rothaarsteig sind, weil es immer ein bisschen schwierig mit dem Hund, auch auf dem Jakobsweg war es ein bisschen schwierig. Wir suchen uns dann die Unterkünfte selber, aber das plane ich dann immer so, dass man dann da, wo ich aufhöre, dann ist da eine Bushaltestelle und der Bus bringt mich dann dahin, wo ich hin muss. Also das ist vollkommen in Ordnung.
Jetzt haben wir eben schon, oder hast du eben schon viele Beispiele genannt, was es für Übungen gibt, die ich integrieren kann, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Ich merke das bei mir so, es verändert sich jetzt mit dem Alter auch ein bisschen, dass ich manchmal irgendwie nicht in so einen Tunnel, aber ich bin dann in so einer Situation drin und dann lasse ich mich da so reinreißen, ja, wo ich mir denke, also von irgendwie Stress oder irgendwelche Faktoren und denke mir, okay, ich bräuchte jetzt irgendwie was, so einen Anker, der mich wieder zurückholt,
ja,
auf den Boden der Tatsachen oder so ins, wo ich denke, okay, Sarah, jetzt beruhig dich mal. Mhm. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist das ja vielleicht nicht so einfach. Mhm. Wenn jemand, ne, dabei ist, dann lenkt er mich vielleicht ab.
Mhm.
Oder ich kann sagen, hier, lass uns mal was machen. Hättest du da noch einen Tipp oder eine Übung, eine Idee, was ich machen könnte, um wieder so in den Moment, in den schönen Moment reinzukommen.
Also was ich gerne mache, ist aus der Situation raustreten. Also wenn ich merke, oh, da kommt jetzt irgendwie die Wut in der Situation auf, dass ich wirklich auch physisch mal ein paar Schritte zurücktrete, mir wieder innerlich dieses Stopp sage und versuche, diesen Moment einzufrieren, dass gerade nichts weitergehen darf, weil ich muss jetzt erstmal innerlich so ein bisschen abkühlen. Ich brauche jetzt erstmal innerlich so ein bisschen Pause. Atmen hilft immer gut, aber das muss auch gelernt sein. Also es ist jetzt nicht so die Allwunderwaffe, wie es auch oft gesagt wird, atmen, dann geht es dir besser.
Schön wär's.
Ja, genau. Das ist wirklich etwas, was man kontinuierlich praktizieren muss, dass man das auch irgendwann spürt, was die Atmung mit einem macht. Aber das ist nicht ein, du machst das jetzt und dir geht's gut. So, aber es hilft. Es hilft auf jeden Fall, den Vagusnerv zu regulieren, dein Nervensystem auch wieder in Balance zu bringen. Also eine tiefe Bauchatmung ist immer sehr, sehr gut. Was auch gut ist, aber da ist auch jeder Mensch unterschiedlich, die Sinne insofern zu aktivieren, dass du irgendwas anfasst. Und das dann benennst in deinem Kopf, dass du dann in diesem Moment versuchst, dich auf andere Dinge zu fokussieren, als auf diesen, ich nenne es jetzt mal Wutmoment. Also wir sitzen jetzt hier auf einer Bank, dass du dann die Bank anfasst und dann mal wirklich in die Haptik reingehst und innerlich dann Bank sagst. Oder die Farbe Blau, weil sie ja gerade so schön blau ist. Oder jetzt die Vögel, die so schön singen, vielleicht auch die unterschiedlichen Gesänge mal bewusst wahrnehmen. Also immer den Fokus weg von der Wut und hin zu was gerade schön ist für dich. Wichtig ist aber auch, lass gern auch mal die Wut zu, vielleicht nicht in dem Rahmen, weil es ist ein Gefühl, was oft so verschrien ist, aber das ist ja auch wichtig. Es ist ja ein Signal des Körpers. und Signal des Körpers, nenne ich deswegen, weil es vielleicht auch präventiv gesehen ganz gut ist zu schauen, was brauche ich denn vielleicht gerade in meiner Lebenssituation? Brauche ich vielleicht gerade tatsächlich einfach mehr Ruhe? Brauche ich mehr Abstand? Also dieses Signal, Wut wirklich ernst zu nehmen und vorausschauend für mich zu gucken, was ich ändern kann. Aber in der Situation immer ganz gut Sinne aktivieren, durchatmen, pausieren oder rausgehen. Oder was auch gut ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber das ist wirklich auch sehr hervorragend, schütteln.
Okay.
Den ganzen Körper schütteln. Vielleicht ganz gut, wenn man nicht beobachtet wird.
Am Trevi-Brunnen in Rom.
Oder Musik hören. Lieblingsmusik hören und wenn man mag, dazu auch tanzen, je nachdem, in welchen Menschenmassen man gerade ist. Das hilft immer ganz gut.
Ich glaube, das ist sowieso ganz gut, auch Kopfhörer vielleicht einfach dabei zu haben.
Ja.
Ne? Die sind ja inzwischen, wenn man da so kleine, so ein Schächtelchen mit Kopfhörern dabei hat, das nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Aber dann kann man sich so ein bisschen abschotten,
ja,
wenn es zu viel wird. Und was ich tatsächlich auch oft mache, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, zurück ins Hotel gehen,
ja,
und eine Pause,
ja,
machen.
Ja,
also egal, genau, wie es mir geht. Ich meine, so eine Städtetour ist anstrengend und man ist viel oft unterwegs und den ganzen Tag auf den Beinen. Und ich finde es sehr legitim, mal für eine Mittagspause und ein Schläfchen vielleicht auch.
Oh, mega.
Ins Hotel zurückzugehen.
Ja.
Ich meine, man hat das bezahlt. Das,
ja,
kostet viel Geld.
Ja.
Und es ist ein bequemes Bett hoffentlich. Naja, und dann kann man eben in die zweite Tageshälfte auch ein bisschen, ja, nochmal erholt starten.
Ja, man resettet sich dann nochmal. Und dieses Reset ist super wichtig. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich irgendwie so einen Stein oder irgendein Symbol, also was wirklich Physisches, immer dabei zu haben. Mein Mann hat eine Kette mit einem Edelstein dran und wenn er merkt, ich werde wütend, dann wirklich mal diese Kette in die Hand zu nehmen, Augen kurz zu schließen. Gerne auch mal kurz in sich hineinzulächeln, weil vielleicht ist gerade einem nicht zum Lachen zumute.
Mhm. Ja.
Aber dieses in sich hineinlächeln signalisiert dem Gehirn, ach, irgendwas ist aber gerade toll.
Ja, clever. Man muss es auch ein bisschen austricksen.
Oder?
Ja, super. Vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ja, gerne. Und wirst du jetzt tanzen in der Menschenmenge und in dich hineinlächeln?
Ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wie schlimm der Moment wirklich ist. Aber ich bin eigentlich, also ich habe kein Problem, vor anderen Leuten zu tanzen. Mal gucken wir mal. Wir haben gerade schon gesagt, du schickst mir vielleicht noch ein paar Buchideen,
ja,
für alle, die sich ein bisschen näher noch mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ich werde natürlich auch deine Instagram und Webseite in die Shownotes schreiben. Dann können die Leute dich kontaktieren und ja, vielleicht auch beim nächsten Seminar oder beim, ich weiß nicht, der nächsten Wanderung vielleicht oder so dabei sein.
Dankeschön. Würde ich mich sehr freuen.
Und dann bin ich gespannt, was wir noch alles von dir sehen und hören. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Ich habe auch zu danken von Herzen. War wirklich sehr, sehr schön.
Sehr gerne. Mach's gut.
Tschüss.
Super. Du hast bis zu Ende gehört. Dir hat die Folge gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung. Noch mehr Infos rund ums Alleinereisen findest du auf thefemaletraveler.de. Bis zum nächsten Mal.